Vielen Dank. Guten Morgen. Als David vorhin die Verse aus Offenbarung 21 las, da kam mir so ein altes Lied in den Sinn, wo er das so ein bisschen beschrieben hat, wie der Himmel wohl sein wird. Kein Leid, keine Tränen, kein Geschrei. Und da gibt es so ein altes Lied, das heißt, das wird allein, wie geht's weiter? Herrlichkeit sein. Ich glaube, mit diesem einen Begriff kann man alles umschreiben, was den Himmel betrifft. Es wird herrlich sein, unvorstellbar und unbeschreiblich. Wir sind in der Apostelgeschichte für die, die vielleicht heute das erste Mal dabei sind. Wir haben angefangen mit Kapitel 1. Ihr könnt euch erinnern hoffentlich, was war Kapitel 1 vorherrschend. Wir haben ja diese Predigtreihe genannt, was Jesus anfing zu tun. Das kommt aus dem ersten Kapitel, der Satz in Vers 1. Und wir sehen, dass die Apostelgeschichte eben die Geschichte ist, wo das, was Jesus angefangen hat zu tun, auch weitergeführt wird durch seine Apostel und schlussendlich ja auch uns, die wir hier heute sitzen, dass immer noch wir an der Arbeit sind sozusagen oder Jesus durch uns an der Arbeit ist, sein Werk zu vollbringen. Und das Kapitel 1 hat uns beschrieben, die Vorbereitung. Es braucht für alles gute Vorbereitung. Und so hat Jesus seine Jünger, seine Apostel und die 120 gut vorbereitet für diesen Auftrag. Und letztes Mal haben wir uns dann auch angeschaut, Kapitel 2, Pfingsten. Das Kommen des Heiligen Geistes hat alles verändert, richtig? Aus Jüngern, die verzagt waren, die viele Fragen hatten, die ja selber sehr unsicher waren, waren plötzlich völlig verändert. Das Kommen des Heiligen Geistes, was in Kapitel 2 uns in den ersten Versen beschrieben wird, hat den großen Unterschied gemacht und es hat alles verändert. Und wir wissen, dass in Kapitel 1, Vers 8 Jesus zu seinen Jüngern sagt, das ist ja so ein Schlüsselvers, wo es heißt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das hat sich schon erfüllt, indem dass der Heilige Geist kam und dann Petrus eben seine erste Predigt hält. Und das ist heute ja unser Thema. Und der Text, den finden wir in Apostelgeschichte 2, 14 bis 36. Ist ein etwas längerer Text. Dafür hat vorhin gesagt, es ist nicht meine erste Predigt heute, aber ich fühle mich immer so, wenn ich hier vorne stehe, dass es wie meine erste ist. Also diese gewisse Nervosität oder Anspannung, wie man es auch formulieren möchte, die ist immer noch da, obwohl ich jetzt 40 Jahre lang schon predige. Das hört nicht auf. Also ich möchte nur Mut machen für die, die in diesen Dienstberufen sich fühlen. Es wird nicht einfacher. Sehr Mut machen, ne? Aber ich finde, das ist auch menschlich und es ist auch gut, weil es wirft uns immer dahin, dass wir sagen, Herr, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Ja, sonst werden wir sehr schnell auch, bauen wir auf unsere eigene Kraft und eigene Weisheit und das ist nie gut. Und deswegen ist das auch ganz in Ordnung. Ich möchte mit euch heute diese Predigt anschauen und werde mit euch so ein bisschen Beobachtungen teilen, die ich gemacht habe, als ich mich mit dem Text näher beschäftigt habe. Und zu Anfang vielleicht, bevor wir den Text lesen, ich werde ihn in drei Abschnitten lesen, weil es doch relativ lang ist und ich weiß, je länger der Text wird, desto müder wird man, dass wir das so in drei Sektionen sozusagen, in drei Abschnitten gemeinsam betrachten werden. Aber bevor wir das tun, eine interessante Beobachten glaube ich, dass die Apostelgeschichte, wenn man sie in eins durchliest, circa 19 Reden oder Predigten oder Zeugnisse so in diese Richtung vorkommen werden. Also 19. Was will uns das sagen? Es will uns, glaube ich, deutlich machen, dass die Verkündigung des Wortes Gottes das Zentrum ist überhaupt. Das hat verschiedene Aspekte. Manchmal ist es eine Verteidigungsrede, so wie bei Stephanus, oder es ist eine Art Zeugnis, aber es ist immer irgendwie im Zentrum das Wort Gottes und die Verkündigung des Evangeliums. Und ich glaube, das macht uns schon deutlich, gerade in der ersten Predigt, die wir uns ja gleich anschauen werden, dass es so auch ein Muster ist, was sich wie ein roter Faden durch die Apostelgeschichte zieht. Und tendenziell muss man heute sagen, in Gemeinden nimmt das Predigen des Wortes Gottes immer mehr ab. Ja, es wird zu einer, reduziert zu einer Andacht oder zeitlich auch sehr ja, kurz gefasst, weil man der Meinung ist, es braucht mehr Lobpreis, es braucht mehr Pep oder sowas, keine Ahnung. Ja, aber wir gehen da am Ziel oder schießen am Ziel vorbei, weil ich glaube, dass das Verkündigen des Wortes Gottes, wir werden nachher noch den Text lesen aus Römer 10, einen ganz zentralen Platz haben sollte und haben muss. Denn aus dieser Predigt, dieser kurzen Predigt, da habe ich noch viel zu lernen, die relativ kurz ist, also man schätzt so zwischen 5 bis 7 Minuten, könnte man diese Predigt, oder hat wahrscheinlich Petrus, vielleicht war es auch mehr, wir wissen es nicht, vielleicht ist es auch nur ein Auszug aus seiner Predigt, aber relativ kurz. Und das Resultat war was nach dieser Predigt? Was war das Resultat? 3000 Menschen bekehrten sich. 3000! Ich habe heute Morgen gebetet, Herr, es müssen ja nicht 3000 sein, aber einer wäre auch schön. Versteht ihr? Also Petrus hält seine erste Predigt mit den Elfen, also Elfen, nicht Elfen, ne? Also Elfen steht in manchen Übersetzungen. Da habe ich übrigens mal jemanden gehabt, ich wusste gar nicht, Elfen auch in der Bibel stehen und dass es die gibt. Aber er meint natürlich die 11 anderen Jünger, ne? Also nur zur Erklärung. Aber ich habe tatsächlich jemanden gehabt, gesagt, oh, es gibt Elfen in der Bibel. Und das war so ein bisschen lustig, so wie Silvia gerade lacht. Aber er hält seine Predigt und am Ende dieser Predigt bekehren sich 3000 Menschen. Und ich denke, das zeichnet auch oder gibt uns auch die Wertigkeit des Wortes Gottes und die Verkündigung in aller Schwachheit, in all dem, was wir noch zu lernen haben, auch im Verkündigen. Und da sind wir hoffentlich als Gemeinde auch an der Arbeit und wollen auch daran arbeiten, dass unsere Predigten wirklich christuszentriert sind, wortzentriert sind, lebensnah sind. Da wollen wir daran arbeiten, das müssen wir. Weil wir uns bewusst sind, dass das so wichtig ist, dass das Wort Gottes in Klarheit, in Wahrheit und auch in Gnade und in mit Freude und lebensnah verkündigt wird. Und da haben wir eine Verantwortung, glaube ich. Und ich denke, dass wir vieles, jetzt das betrifft die Prediger, vielleicht denkt ihr heute, naja, oh, wir gucken uns heute eine Predigt an von Petrus, das betrifft ja nur die Prediger. Aber ich glaube, dass hinter dieser Predigt und auch dieser Typus oder wie er an die Zuhörerschaft herangeht, wir auch sehr viel lernen können, denn wir sind alle Zeugen. Und ich glaube auch im Zeugnis geben oder im Interagieren mit Menschen, also wo wir ins Gespräch kommen mit Menschen, können wir aus dieser Predigt sehr viel lernen, wie wir das besser machen können. Weil manchmal machen wir das, glaube ich, komplizierter, als es wirklich sein muss. Und die Leute verstehen am Ende weniger als vorher. Das soll es ja nicht sein. Sondern wir wollen lernen, die Wahrheit klar und frei und freudig mit Überzeugung, aber auch gut zu erklären, damit die Leute es verstehen. Denn nur wenn sie was verstehen, dann kann auch etwas passieren, dann wirkt Gott und verändert Herzen. Ja, also das mal so vorweg. Also ich möchte in drei Abschnitten diesen Text mit euch betrachten, diese Predigt, die Petrus hält. Und der erste Abschnitt wird von Vers 14 bis 16 sein. Und ich lese das mal vor. Apostelgeschichte 2, 14 bis 16. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, 9 Uhr morgens, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Das ist der erste Abschnitt, den ich mit euch ein paar Beobachtungen teilen möchte, was mir aufgefallen ist. Also Petrus bezieht sich hier auf eine Aussage, die vorher gemacht worden ist, das haben wir bei der letzten Predigt gehört, dass das Resultat nach Pfingsten, diese Ereignisse, diese übernatürlichen Ereignisse, dass die Leute das bewertet haben, die haben das gesehen und konnten es nicht einordnen. Und da heißt es dann im Vers 12, das lese ich nochmal vor, und sie entsetzten sich alle, gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Das ist so der Hintergrund. Und ich persönlich glaube, dass hier zwei Gruppen von Menschen Petrus begegnet. Die einen, die sich fragen, was ist das wohl? Und ich will das eher positiv sehen. Ich finde, die Frage ist gut. Es ist immer gut, wenn Leute sagen, kann das sein? Oder ist da vielleicht doch etwas Wahres dran? Das ist ja etwas Positives. Sie können es zwar nicht einordnen und Sie wissen nicht genau, was da passiert ist, aber grundsätzlich, wenn ich Menschen treffe, die irgendwie Fragen haben oder auch sich Gedanken machen über das Leben. Kebron hat das ja auch erzählt so ein bisschen. Er war in einer Krise und hat über das Leben nachgedacht. Ja, das ist erstmal ein guter Ansatz. Viele Leute machen sich gar keine Gedanken mehr. Die leben so in den Tag hinein und versuchen, das Leben zu einer Party zu machen. Aber dann kommen immer wieder auf Phasen, wo man an Tiefpunkte kommt. Und dann ist es eben gut, wenn Menschen diese Frage stellen, was ist das wohl? Was passiert hier gerade? Ja, das ist für mich ein positiver Ansatz. Die andere Gruppe aber waren Leute, die gesagt haben, die sind voll süßen Weines. Ja, die sind betrunken. Das war ihre Erklärung. Und das greift jetzt Petrus an oder nimmt das als Anlass sozusagen, um seine Predigt zu halten. Was wir daraus lernen können ist, dass er nimmt seine Zuhörerschaft, die er jetzt anspricht, ernst. Er geht auf ihren Level, auf ihre Situation ein. Er spricht nicht über ihre Köpfe oder sagt irgendwas anderes, sondern er spricht seine Zuhörerschaft ganz persönlich an und er baut sozusagen die Wahrheit, die dann kommt, in diesen Rahmen ein. Wir schießen manchmal übers Ziel hinaus, dass wir manchmal Fragen beantworten, die gar nicht gestellt worden sind. Ja? Und das ist wichtig, auch in der Predigt, aber auch im persönlichen Kontakt mit Menschen. Was uns sagen will, ist, dass es immer gut ist, wenn du mit Menschen in Kontakt bist oder auch im Gemeindeleben, dass wir unsere Gemeinde und das, was die Menschen in der Gemeinde und die Geschwister in der Gemeinde bewegt, kennen. Das heißt, Fragen stellen erstmal, zuhören. Das fällt uns allen unheimlich leicht, richtig? Manchen schon, aber manche reden auch lieber gerne. Ja, aber zuhören ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Beziehungsebene, in der Gemeinde, dass wir zuhören, was bewegt die Menschen und dass wir dann das in die Wahrheit oder mit der Wahrheit sozusagen konfrontieren. Das macht Petrus und er macht es nicht alleine, denn es heißt hier zusammen mit den Elf. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eine Einheit bilden. Dass wir aus einem Mund reden. Und Petrus war jetzt derjenige, der dann spricht, aber die Elf standen voll dahinter, was er sagt. Das ist auch wichtig. Ja, wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Dass wir aus einem Guss reden und dahinter stehen, was der eine Bruder sagt, dass das wirklich auch ist, das, was ich auch sagen würde. Ja, das ist nicht so einfach. Wir sind so kompliziert und so unterschiedlich. Aber wichtig ist, sie stehen auf, also Petrus steht auf mit den Elf, erhob seine Stimme, das ist der nächste Punkt. Stimme erheben, aufstehen, das heißt für mich so wie, ich stehe jetzt auf für die Wahrheit. Ja, ich zeige Flagge. Ich ducke mich jetzt nicht, wenn die sagen, du bist betrunken oder was soll das sein. Jetzt stehe ich auf und ich stehe dazu, zu der Wahrheit aufzustehen. Das ist auch so ein physisch, aber auch inhaltlich so. Ich stehe jetzt auf. Ich will jetzt Flagge zeigen. Und ich weiß es in meinem Leben, wie oft ich in Situationen war, wo ich hätte aufstehen müssen, aber ich habe es nicht gemacht. Kennt ihr das? Du wusstest genau, jetzt könnte ich eigentlich aufstehen und sagen, ich sehe das ganz anders. Oder Ich sehe das völlig anders wie du, aber ich möchte jetzt aufstehen. Und Petrus steht auf und erhebt seine Stimme und sagt, ich will euch das erklären. Da gehört Mut zu, richtig? Für die Wahrheit einzustehen, da gehört Mut zu. Weil wir genau wissen, dass die Leute das nicht gerne hören, was wir sagen. Die meisten jedenfalls nicht. Ja, oder sie werden kontern oder werden sich lustig machen über uns, all diese Dinge, das kennen wir alles. Aber ich finde es schön hier in diesem ersten Abschnitt, das sind so meine Beobachtungen jetzt, er steht auf, erhebt seine Stimme, er spricht die Männer an, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wart, das sollt ihr wissen. Das ist so eine Aussage, wo er sagt, Leute, hört zu. Ja, ich habe etwas zu sagen. Ich will das erklären. Und ich stehe dazu. Ihr wisst ja, wie Luther sich verantworten musste. Ne? Was hat er gesagt am Ende, als sie gesagt haben, spür dem ab und so weiter, die 95 Thesen. Was hat er gesagt? Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Ja? Und das hat Petrus hier auch gemacht. Und ich denke, Luther hat von Petrus da gelernt, nicht umgekehrt. Geht ja auch gar nicht. Ja, aber dieses Aufstehen, hört auf meine Worte. Und dann fängt er an, sozusagen zu erklären. Also das ist so der erste Teil. Mut zu haben, aufzustehen, die Stimme zu erheben, für die Wahrheit einzustehen, auch wenn sie unbequem ist, auch wenn es schwierig ist, das ist ein Lernprozess. Ja, und da stehen wir alle in der Verantwortung ein Stück weit, wo Gott uns auch in Situationen führt, wo wir eigentlich aufstehen sollten, aber es leider oft nicht tun. Und da können wir lernen. Und wir brauchen die Kraft Gottes dazu. Petrus war alles andere als, noch 50 Tage vorher hat er Jesus verleugnet. Gesagt, ich kenne den nicht. Ja, also wir kennen auch die andere Seite von Petrus. Aber die Kraft Gottes im Leben dieses Mannes hat alles verändert. Und es will auch uns verändern. Es ist natürlich ein Prozess, klar. Und wir sind auf dem Weg, hoffentlich alle. Aber das sollte unser Ziel sein. Auch als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die Arche Hannover, die aufsteht für die Wahrheit. Wenn auch andere Gemeinden das nicht so sehen, ist egal. Es macht uns nicht populär. Wir wollen auch nicht populär sein. Wir wollen eigentlich, dass Gott sich über uns freut, richtig? Wir suchen nicht die Freude von anderen oder die Bestätigung von anderen, sondern wir suchen, dass Gott diese Gemeinde bestätigt, sozusagen, indem wir für die Wahrheit aufstehen. Na klar, ist unser Wissen und unser Erkenntnis Stückwerk, richtig? Wir werden hier nie stehen vorne und sagen, das ist so, das wird immer so sein und das ist jetzt in Stein gemeißelt und da wird nicht dran gerüttelt. Nein, wir sind im Prozess auch zu entdecken, was Gott uns sagt und wie er es meint. Und ich finde es schön, das können wir von Petrus hier mitnehmen. Sie stehen gemeinsam auf, er erhob seine Stimme und sprach, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt. Und das muss ja eine Riesentruppe gewesen sein, wenn sich 3000 bekehren. Also der muss richtig seine Stimme erhoben haben. Ja? Also die hatten noch kein Mikrofon oder Megafon oder was weiß ich. Der hat vor Tausenden von Menschen gesprochen. Der hat richtig gebrüllt. Und war bestimmt heiser danach. Aber er ist aufgestanden. Und er hat für die Wahrheit eingestanden. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Verse 17 bis 21 wollen wir lesen. Da gibt es sicherlich noch mehr zu sagen. Aber jetzt geht es an Eingemachte. Er fängt an und bezieht diese Situation auf ein Ereignis oder eine Aussage in der Bibel, die 800 Jahre vorher gesagt worden ist. Er bezieht das Wort Gottes ein. Ja? Und das wollen wir jetzt lesen. Vers 17 bis 21. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Er begegnet dieser Situation, in der er sich jetzt befand, mit dem Wort Gottes. Das ist immer das Beste, was du tun kannst. Immer. Selbst wenn Leute sagen, ich glaube nicht an die Bibel. Als ich mit Moslems gearbeitet habe in Pakistan, da habe ich sehr oft gehört den Satz, die Bibel ist verfälscht. Der kann man nicht glauben. Ja? Was habe ich gemacht? Habe ich gesagt, okay, ja, legen wir mal die Bibel beiseite und wir reden mal eins zu eins so, ne, und tauschen uns aus. Habe ich nicht gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe weiter die Bibel zitiert. Immer weiter. Volles Brett.
Auch wenn der gesagt hat, ich glaube daran nicht. Warum habe ich das gemacht? Es ist immer das Beste, wenn man zwischen dem angeblichen Kontrahenten in dem Fall und mir das Wort Gottes steht. Er muss sich mit der Bibel auseinandersetzen, nicht mit mir. Meine Meinung ist nicht so wichtig. Was Gott sagt, ist viel wichtiger. Richtig? Und wie kann Gott denn reden zu Menschen? Durch sein Wort. Indem ich es zitiere, indem ich es sage, indem ich es zwischen dem Menschen, mit dem ich zu tun habe, oder der Gemeinde in dem Fall, und mir. Jeder Mensch sollte sich messen und prüfen anhand des Wortes Gottes, nicht an dem, was ich euch sage. Das ist nicht der Maßstab. Ich versuche nur, das Wort Gottes, oder der Prediger versucht, das Wort Gottes euch nahe zu bringen oder dir nahe zu bringen. Aber am Ende des Tages sollte sich der Zuhörer mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Weil das ist die einzige Autorität, die auch der Prediger hat, nämlich das Wort Gottes weiterzugeben. Nicht seine Meinung oder seine vielleicht Erkenntnis oder sich selber sogar in den Mittelpunkt stellt. Ja, das ist ganz wichtig und das tut Petrus hier. Er zitiert einen Text aus dem Buch Joel. Und ich will jetzt gar nicht auf die Ereignisse an sich eingehen, weil die Propheten damals, als sie das schrieben, die haben sich bestimmt gefragt, auf welche Zeit trifft das zu? Wann wird das geschehen? Ja, die haben das aufgeschrieben und haben viele Fragen gehabt. Und Petrus, 800 Jahre später, sagt, das ist genau das, was heute passiert ist. Ich finde das so genial, oder? Das Wort Gottes erfüllt sich. Wir haben es auch von Peter vorhin gehört im Zeugnis. Das Wort Gottes erfüllt sich. Gott steht zu seinem Wort. Und er steht auch zu dem, was er mit dieser Welt vorhat. Und wie die Ereignisse stattfinden werden, etc. pp. Ja, also ganz kurz vielleicht, das hat sich natürlich nicht in der Fülle erfüllt. Aber es war ein Vorgeschmack auf das, was mal kommen wird. Wenn der große Tag des Herrn kommt, wenn Jesus wiederkommt. Ja, also ich will jetzt nicht auf inhaltlich so sehr drauf eingehen, aber wichtig ist, er nimmt das Wort Gottes, weil er weiß, das ist die einzige Autorität, das einzige, was ich tun kann, um dieser Not oder dieser Frage zu begegnen. Und das ist, deswegen bin ich so ein Verfechter von Bibelverse auswendig lernen, Texte auswendig lernen, weil das ist so eine starke Waffe, die wir damit haben. Ja? Dass wir das Wort Gottes reichlich, wie heißt es in Kolosser 3,16? Lasset das Wort reichlich unter euch wohnen. Ja, und damit ist gemeint, wie die Kuh hat so verschiedene Mägen, dass man das Wort Gottes immer wieder hervorholt, durchkaut, wieder reinholt und dann wieder, also wir haben ja diese Mägen nicht, aber, ne, aber zumindest so sinnbildlich, ja, dass wir mit dem Wort Gottes nachdenken, nachsinnen. Im Josua heißt es, ne, sinne über das Wort Gottes nach Tag und Nacht. Weil es ist so eine starke, hat so eine Kraft in sich. Obwohl wir oft kraftlos sind, ist das Wort Gottes nicht kraftlos. Es ist kräftig, schärfer als ein zweischneidiges Schwert und trennt Geist, Seele und Leib und so weiter. Hebräer 4,12. Ja, also deswegen ist das so wichtig. Benutzt das Wort Gottes, nehmt es ins Zentrum. Und warum ist das so wichtig? Das erklärt uns Römer 10, das kennen wir auch, den Text. Ja, Römer 10. Ich lese euch den mal noch vor, weil er so wichtig ist. Da heißt es in Vers 12 bis 17, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Auch wieder. Und denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, kennen wir, haben wir gerade gelesen, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber an den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Da kommt die Verkündigung ins Spiel. Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Hier ist nicht nur das Predigen gemeint, hier ist das Mitteilen der Wahrheit. Ganz persönlich auch gemeint. Ja? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wir sind alle Gesandte. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Nicht nur die Jünger. Dich und mich. Hat er auch gesandt. Ja? Und deswegen gilt das auch uns. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, auch hier sehen wir in Paulus seiner Ansprache, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wir sehen immer wieder, dass die Apostel zurückgehen zum Wort Gottes und das als Maßstab, als Messlatte nehmen. Und dann heißt es im wichtigen Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ja? Will uns sagen, immens wichtig, dass wir das Wort Gottes verkündigen in Klarheit, Einfachheit, lebensnah, vollmächtig, wenn man so will, weil es die Kraft hat, Menschenherzen zu verändern. Das ist der Grund. Und schade wäre es, wenn wir hier in den Gottesdienst kommen morgens und so wieder weggehen, wie wir gekommen sind. Da ist irgendwas in Schieflage. Das kann eigentlich nicht sein. Weil wenn wir glauben, dass das Wort Gottes wirklich Macht hat und Kraft hat und hier auch verkündigt wird, dann müsste irgendwas passieren in unserem Leben. Sonst ist irgendwas schief. Das glaube ich. Deswegen habe ich vorhin auch gebetet. Es müssen nicht 3000 sein, aber es wäre schön, wenn heute einer sich bekehren würde. Ja? Versteht ihr, dass wir auch mit Erwartung hierher kommen? Ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte Gottes Wort verstehen, ich möchte verstehen, was Gott von mir möchte und was er auch an meinem Leben verändern möchte. Wir brauchen alle Veränderungen. Gibt es hier jemanden, der keine Veränderung braucht? Okay, brauchen wir alle. Versteht ihr? Und wenn ich nichts erwarte und auch mich nicht mit hineinnehmen lasse, dann passiert auch nichts. Ja, wir sehen nachher das Resultat, was daraus entstanden ist. Aber ich sehe schon, meine Zeit rennt. Ich muss mich beeilen. Also, Timotheus, sagt Paulus zu Timotheus in 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort. Stehe dazu, zur gelegenen oder ungelegenen Zeit. Predige das Wort. Das ist, was er dem jungen Bruder mitgegeben hat in der Gemeinde in Ephesus. Ja, das ist die Grundlage. Und so habe ich es auch beschrieben. Ich habe übrigens das Blatt, die Predigt, falls jemand mitschreibt, die lege ich da hinten nachher wieder aus. Könnt ihr gerne mitnehmen. Aber das ist die Grundlage. Das Wort Gottes bildet erstmal die Basis für dieses Ereignis und auch für die Erklärung. Die kommt mich jetzt im dritten Teil. Die Erklärung. Es braucht Erklärung. Ja? Und das macht jetzt, wenn wir zurückgehen zur Apostelgeschichte, das macht jetzt Petrus im letzten Teil seiner Predigt. Also er baut erstmal, er erreicht seine Zuhörer, er spricht sie an mit ihrer Not, die sie haben. Dann geht er auf die Grundlage, wie er dieser Not begegnet, nämlich durch das Wort Gottes. Und dann der dritte Teil, das ist von Vers 22 bis 36. Da müsst ihr jetzt noch mal ein bisschen tief durchatmen. Ist noch mal ein längerer Text. Ja? Also nicht einschlafen. Ja? Da heißt es in Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes vorgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil er es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde, also er in dem Fall der Tod. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte zu dem, was auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass ein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freuden erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nur ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hat, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. Dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Denn Jesus, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Heftig. Was macht hier Petrus? Er erklärt, was geschehen war. Ja? Er erklärt, dass Jesus von Gott beglaubigt ist, bestätigt worden. Er ist der Messias, auf den sie eigentlich gewartet haben. Diesen Jesus habt ihr durch Gesetzlose töten lassen, das Kreuz. Ihn hat Gott von den Toten auferweckt. Der Tod konnte ihn nicht halten. Vollkommenes Werk. Die Schriften zeugen davon, die Psalmen. Nachvollziehbar. Ich sag euch nur so Bits and Pieces, sagt man in Englisch. Also so Stücke. Wir sind Zeugen dessen, dass er lebt. Wir haben ihn gesehen. 40 Tage war er mit uns. Wir sind Zeugen, dass er lebt. Und so sollt ihr nun wissen, denkt nach, das habe ich dahinter geschrieben, so sollt ihr nun wissen, denkt nach, dass Gott ihn zum Herrn und Christus gemacht hat. Diesen habt ihr gekreuzigt. Schuld. Also wir sehen hier, dass er das Evangelium eigentlich durch das Alte Testament erklärt. In all seinen Facetten. Damit sie verstehen, was da passiert ist. Aber auch erkennen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben und dass sie ein großes Problem haben. Weil nur jemand, der erkennt, dass er ein Problem hat, der kann auch nach einer Lösung suchen oder Lösung finden. Und das macht Petrus mit dem Wort Gottes aus dem Psalmen, 1000 Jahre vor Christus, bezieht er das auf Jesus. Wisst ihr noch, als die Emmaus-Jünger unterwegs waren, die waren so am Fragen, was ist da passiert und so, und die waren enttäuscht, Jesus ist gekreuzigt und dann gesellt sich Jesus zu ihnen und dann heißt es, dann sagt er, warum seid ihr so begriffsstutzig, ich sag mal in eigenen Worten, ja, was ist los mit euch? Und er weißt du nicht, was da passiert ist? Klar weiß das, er war dabei, ne? Also. Und was macht Jesus dann? Er erklärt ihnen von den Propheten und dem Gesetz, was Christus betraf. Das Alte Testament erklärt er ihnen. Was sie ja so gut kannten. Aber er bezieht es jetzt auf sich selbst. All das, was ihn betraf. Das Alte Testament ist voll von Jesus. Ja? Und das tut Jesus. Und dann setzt er sich zu Tisch, bricht das Brot und dann gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, dass es der Herr ist. Und er geht weiter. Ja, und sie gehen freudig zurück. Also das ist genau das, was Petrus hier auch macht. Er erklärt ihnen die Schriften, er bringt sie dahin, dass sie erkennen, dieser Jesus war der verheißene Messias, bei dem ihr Rettung findet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das war der Ansatz. Wie findet ein Mensch Rettung? Indem er versteht, was Jesus getan hat. Das Evangelium, das ist die Kraft, die Herzen verändern kann. Und das tut er, ganz einfach, ganz simpel eigentlich, was Petrus hier macht. Und das in relativ kurzer Zeit. Und damit schließe ich auch schon. Denn ich habe das Ende nicht, das hat Wolfgang, glaube ich. Aber wir wissen, was das Ende ist. In Vers 37 heißt es, das drang ihnen durchs Herz, Gesundheit. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Er macht keinen Aufruf zur Bekehrung, wie wir es so kennen. Richtig? Die Leute hören das Wort Gottes und das brennt in ihnen. Sie erkennen ihre Schuld vor Gott und sagen zu ihm, was müssen wir tun, damit wir Rettung finden? Ist das nicht genial? Was wird heute alles gemacht, um Leute nach vorne zu holen? Da wird eine schöne Musik gespielt. Dann wird 15 Mal aufgerufen, kommt doch nach vorne, gebt euer Leben Jesus und. Hat alles seine Berechtigung. Ich will das gar nicht so schwarz malen oder so. Aber interessant ist, bei der ersten Predigt, die Petrus hält, was ja so ein bisschen ein Prototyp ist von Predigen oder von der Verkündigung, er lässt das offen. Er sagt am Ende eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Damit endet er. Schönes Ende, oder? Und dann überlässt er die Reaktion den Menschen. Luther hat auch gesagt, das Evangelium kann man nur bis zum Ohr des Hörers bringen, nicht weiter. Es ist gefährlich, Leute zu manipulieren, dass sie durch Gefühle oder durch Stimulanten nach vorne gelockt werden, so, ne? So sanft, weich und oh, fühlst du dich wohl? Ja, oh, ich fühle mich jetzt eigentlich nach vorne zu gehen. Oh, das ist gerade so cool. Alle anderen gehen ja auch. Versteht ihr? Da greifen wir etwas ein, was nur Gott gehört. Und warum heute in den Gemeinden so viele Probleme sind, ist einer der Gründe, dass Menschen gelockt worden sind, manipuliert worden sind und irgendwie da hineingerutscht sind, aber nicht wirklich von Gott geboren sind. Das ist einer der großen Probleme heute. Und deswegen haben wir so viel Not auch in den Gemeinden. Versteht ihr, das Ende ist offen und Gott ruft Menschen und sie erkennen ihre Schuld und aufgrund dessen bekehren sich 3000 Menschen. Ist heftig. Wäre schön, wenn das heute auch noch so passieren könnte. Oder? Das wäre doch schön. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für diese erste Predigt, die Petrus gehalten hat und was wir alles daraus lernen dürfen. Und du siehst auch, wie oft wir da versagen und wie oft wir da nicht dicht dran genug sind an dem, wie Petrus das gemacht hat und dass wir oft über die Köpfe der Menschen hinaus schießen oder Fragen beantworten, die gar nicht gestellt worden sind. Hilf uns, Herr, dass wir uns das Wort Gottes wirklich uns ergreift, uns bewegt, uns motiviert, uns erfüllt, damit wir das sagen, was du sagen würdest. Und das ist immer gut und immer richtig und es wird immer auch Wirkung zeigen. Danke, dass wir das aber auch dir überlassen können, was passiert, wenn wir das Wort Gottes weitergeben. Sei es im Persönlichen, sei es durch Schriftform, was immer auch wir weitergeben, Herr, dass du derjenige bist, der sagt, dein Wort wird nicht leer zurückkommen, denn es wird erfüllen, wofür du es gesandt hast. Danke, dass wir darauf bauen dürfen. Danke jetzt auch für das Mahl, was wir feiern dürfen, was uns wieder zum Zentrum eigentlich des Evangeliums führt. In Jesu Namen. Amen.